Wenn andere auch ein Privileg haben, dann ist es nur einfach kein Privileg mehr. Aber das heißt nicht, dass das, was du vorher schon hattest, dir dann weggenommen wird. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel vor 100 Jahren Männer das Privileg hatten, wählen zu gehen und Frauen dann auch das Privileg bekommen, wählen zu gehen, dann könnte man diskutieren, ist es ja eigentlich kein Privileg mehr, also etwas, was nur besondere Menschen haben, sondern ein Recht, das alle haben. Das heißt ja aber nicht, dass Männer dann auf einmal nicht mehr wählen durften, sondern dass sie auf einmal nicht mehr die Einzigen waren, die dieses Privileg hatten.
Der Podcast über queere Themen.
Sputnik Pride. Und hier ist Robin Solf.
Und damit herzlich willkommen zu MDR Sputnik Pride. Ihr hört es schon an meiner Stimme. Ich bin in der Pubertät angelangt. Nein, ich bin ein bisschen erkältet. Es ist wieder die Zeit. Aber Leute, es muss weitergehen. Und ich glaube, für euch wird es eigentlich nochmal ein super Hörerlebnis. Wenn ich so eine Oktave nochmal tiefer spreche, das hat, finde ich, irgendwie auch was. Aber heute, muss ich sagen, bin ich ein bisschen aufgeregt und ich finde, man merkt das auch so ein bisschen in meiner Stimme, denn ich begebe mich heute ins Bildungsbürgertum, sage ich einfach mal ganz frech. Ich wage mich heute in ein Metier, in dem ich keine Ahnung habe, aber habe halt wirklich eine Person vor mir, die ja wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, muss man sagen. Sie ist Autorin, Moderatorin, Journalistin, Historikerin und das finde ich besonders spannend und hat ein Buch geschrieben, nämlich Beklaute Frauen. Das ist seit dem 28.02. auf dem Markt und ist jetzt schon, Trommelwirbel, ein Spiegel-Bestseller. Und deswegen mit einem tosenden MDR Sputnik Pride Applaus. Herzlich willkommen, Leonie Schöler.
Wow, was für eine Anmoderation. Oder? Danke. Die schreibe ich mir jetzt überall auf Wikipedia, in meine Bio. So möchte ich jetzt immer angekündigt werden.
Ich schreibe mir das immer so ein bisschen vor und mache es dann immer ganz, ganz anders. Hattest du schon mal so Momente, wo dich jemand so richtig schlimm angekündigt hat? So was Blödes?
Ja, ich glaube, wenn die nur sagen, ja, die TikTok-Influencerin Leonie Schöler, ohne dass ich das jetzt abwerten will, aber ich mache ja noch sehr viel mehr und Influencerin, finde ich, bin ich jetzt auch nicht so wirklich. Von daher, das mag ich nicht so.
Das geht mir tatsächlich recht ähnlich, weil ich hatte das auch letztens, hatte ich einen Auftritt und ich sag mal so, es war in Österreich, ich habe meinen eigenen Song performt, ich habe damit moderiert, ich habe irgendwie performt. Ich war halbnackt da auf der Bühne und dann schrieb irgend so eine Zeitung Influencer Robin Solf und ich war halt auch so, ja, na gut, irgendwo ist man es ja auch mit drin.
Mehr ist noch dahinter.
Ist noch dahinter, weil die Leute denken ja dann immer, du sitzt halt wirklich nur zu Hause und hältst Produkte in die Kamera.
Ja,
ich glaube, das ist so diese, was die Leute mistaken. Aber wir müssen ganz kurz drüber reden. Ich möchte nochmal sagen, wirklich im herzlichen Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller.
Ja, danke. Das ist auch ein bisschen surreal, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich das erfahren habe, saß ich in meinem kleinen 9 Quadratmeter Büro und habe diese Mail gelesen und war so, wow, ich müsste jetzt eigentlich total ausrasten, mich freuen und feiern, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn dir das jemand persönlich sagt oder ob du einfach eine Mail liest, wo das dann so eine Info ist. Aber jetzt, wo ich so die Buchpremiere auch hatte und die Leute mir dazu irgendwie im echten Leben beglückwünschen, fühlt es sich auch real an und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Aber ich finde auch, man kann das so schlecht greifen, oder?
Ja,
ich finde immer
total.
So, Spiegel-Bestseller ist immer so dieses krasse Qualitätsgut in Deutschland irgendwie, aber man versteht es auch nicht so ganz, oder? Hast du da, also wie ist das denn jetzt? Kriegst du da eine Urkunde oder kriegst du einen Pokal oder so? Das würde ich mir schon erhoffen.
Also was ich, glaube ich, sicherlich bekomme, ist mehr Aufmerksamkeit, weil es genau wie du sagst, eben für viele Leute ein Qualitätssiegel ist. Ob es das wirklich ist, möchte ich mal in Anführungszeichen setzen, weil wenn man sich auch die aktuelle Bestsellerliste anguckt, da sind auch ein, zwei Titel drauf, die ich nicht gut finde und wo ich mir hoffe, dass ich die noch überhole. Einfach, weil ich möchte, dass das der Sachbuchtitel Nummer 1 oder 2 oder was auch immer ist. Ich sag jetzt nicht welches, aber...
Ich habe nur eins gesehen. Jetzt kommst du hier für Uschi Glas oder was?
Nee, Uschi Glas, die ist bestimmt eine lustige. Das habe ich ja noch nicht gelesen. Aber es sind so ein, zwei oder ich sag mal ein Titel, der mich ein bisschen
was
ärgert.
Was der ein Dorn im Auge ist. Aber
ja.
So, was verändert sich denn eigentlich in dem Moment? Weil ich habe jetzt gesehen, du hast mir heute dieses wunderbare Buch mitgebracht und ich habe es jetzt gesehen, hier fehlt der Sticker. Ab dann ist dann der Sticker. Muss man den dann so draufklatschen oder
ja,
ist der dann
noch? Wir verkleben das jetzt händisch auf jedes Buch. Nee, das wurde jetzt neu gedruckt. Also die dritte Auflage hätte es jetzt sowieso gegeben, weil das Buch halt auch sehr viel gekauft wird. Das klingt jetzt voll arrogant.
Nee, aber es ist ja faktisch ist so. Dann so, ja.
Und deswegen ab da wird es dann sozusagen mit Sticker. Also es gibt jetzt die Auflagen vor Spiegel-Bestsellerliste und die danach haben dann den Sticker.
Du hast es gerade schon gesagt, es geht auch um das Thema Sachbuch. Du hast jetzt nicht, also ich kenne inzwischen einige Leute, die schon mal ein Buch geschrieben haben und viele sind entweder autobiografisch oder es sind irgendwie Romane. Aber du hast ja wirklich ein Sachbuch auch geschrieben und deswegen hatte ich heute nämlich ein bisschen Schiss, weil ich heute dachte, um Gottes Willen, jetzt kommt hier jemand, der wirklich Wissen hat in allerlei Hinsicht und ich muss mich wahrscheinlich outen, dass ich einfach absolut ahnungslos bin. Muss aber dazu sagen, ich bin unter meinen FreundInnen bekannt, weil ich eigentlich fast jeden Abend eine Doku zum Einschlafen gucke. Hast du diesen Fluch auch oder setzt du dich als Historikerin mit sowas gar nicht auseinander, dass du dir so ein Spiegel-Doku oder was weiß ich anguckst?
Da hast du mir echt was voraus. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Berufsfluch. Ich beschäftige mich hauptberuflich oft mit so schweren Themen und arbeite da und recherchiere so viel mit Fakten und Informationen, dass ich privat mich gerne der absoluten Verdummung aussetze und lieber irgendwelche trashigen Serien auf Netflix gucke. Ich versuche regelmäßig Nachrichten zu gucken, zu lesen und so ein bisschen im Bilde zu bleiben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, privat muss ich dem beruflich ein bisschen was entgegensetzen. Da sind wir vielleicht das komplette Gegenteil.
Ja, wahrscheinlich, weil ich mich dann im Beruflichen gar nicht mit solchen Themen auseinandersetze.
Du tanzt halt nackt auf der Bühne,
genau.
Aber hey.
Oder wenn, beschäftige ich mich mit meiner eigenen Historie, aber sonst passiert dann nicht so
ist
viel.
Auch okay.
Aber es ist wirklich so, wenn ich auch von Leuten wie zum Beispiel dir so Content angezeigt bekomme, der auch so historisch ist, wirklich gestern Abend war es auch wieder so, ich kriege dann so ein Snippet und denke dann so, oh, dieses Thema interessiert mich. Und dann gebe ich auf YouTube ein, gestern waren es irgendwie, ob die Ägypter schon mehr über den Himmel wussten, als wir eigentlich glauben und ob die schon viel höher technologisiert waren, als wir es denken oder blablabla. Und dann verliere ich mich in solchen Dokus. Also ich glaube, da gehen wir vielleicht wirklich so ein bisschen auseinander.
Nee, das kenne ich auch. Das kann ich dann ja aber entschuldigen mit, das mache ich jetzt als Teil meiner Recherche für meinen Job. Also weil Content createn, auch wenn ich Influencerin den als Titel nicht so mag, gehört ja schon auch zu dem, was ich beruflich mache. Und da muss ich natürlich auch nach neuen Themen Ausschau halten. Und bei mir sind das eher so die Wikipedia-Deep Dives oder auch auf YouTube. Dann habe ich eine Doku gefunden und denke mir so, ach, 1,5 Stunden. Aber das ist ja produktive Arbeitszeit. Deswegen, also das kenne ich schon auch, aber ich mache es dann nicht mehr nach 20 Uhr sozusagen.
Ja, da sagst du dann.
Da sage ich so, stopp.
Aber gibt es dann so Momente, wo du dir sowas anguckst und dann hier als Berufskrankheit, wo du sagst, ja, das ist aber nicht, das kannst du so aber nicht schreiben oder das ist falsch oder
ja,
weißt du, ne? Ja, wirklich,
ja.
Oft?
Was heißt oft, aber mir fehlt häufig einfach eine bestimmte Perspektive. Also manchmal gucke ich Dokus und merke so, ach, die haben einfach wieder die gleichen 3 männlichen weißen Experten befragt oder dann geht es vielleicht auch mal um Geschichte außerhalb Europas und dann sitzen da trotzdem nur Peters und Ulrikes als ExpertInnen, wo ich mir denke, die hättest du dort auch gefunden. Also es gibt ja auch in Lateinamerika ExpertInnen für bestimmte historische oder soziologische Themen und da finde ich das dann eher so ein Recherchefehler, dass bestimmte Perspektiven viel mehr abgebildet werden als andere, was ja auch wieder eine tolle Überleitung ist zu meinem Buch, das ja auch genau das in den Fokus nimmt, nämlich so eine Schieflage in der Wahrnehmung und in der Erzählung von Geschichte und auch von aktuellen politischen Debatten, wo einfach bestimmte Stimmen viel lauter sind oder viel häufiger gehört werden als andere. Und das fällt mir auf. Nicht so sehr, dass jetzt einzelne Fakten falsch sind, weil dafür müsste ich dann ja erstmal selber gegen recherchieren. Und ich glaube, es gibt häufig so eine Vorstellung davon, dass HistorikerInnen, also ich kriege das auch manchmal so, ah, du bist Historikerin, kannst du mir mal hier, ich habe da letztens was gelesen, kannst du mir mal dazu was erzählen? Und dann kommen die mit so einem mega abstrusen Thema von irgendwo in der Antike, irgend so ein altes Dokument, wo ich noch nie was von gehört habe. Aber die erwarten, dass ich das jetzt einordnen kann.
Ja, ist ja dein Job, verdammt.
Ist ja mein
doch mal.
Job. So wie so ein wandelndes Brockhaus oder was auch immer. Nee, ganz so ist es dann doch nicht. Und deswegen, das fällt mir dann eher auf.
Lustig, dass du eben gesagt hast, so alte weiße Männer, die dann zu Rate gezogen werden, genau so was habe ich mir nämlich aufgeschrieben. In meinem Kopf, ich habe auch gar keinen Berührungspunkt mit diesen Themen, sind der Begriff Historiker ist halt allgemein so ein Begriff, wo ich mir halt wirklich, ich stelle mir einen alten weißen Mann vor, der wahnsinnig viel Geld verdient und so Schulbücher schreibt. So
und
nach dem
in Tweedjacke da sitzt.
Ja, irgendwie so. Oder vielleicht auch noch so ein Kortanzug oder sowas. Mhm. Das stelle ich mir vor. Und ich finde halt, dass du in meinem Klischee halt da überhaupt nicht reinpasst, weil du ja irgendwie schon sehr modern bist, du benutzt, hast du eben schon gesagt, TikTok, du versuchst vor allem auch durch deinen Content ja geschichtliche Themen einer jüngeren Zielgruppe sichtbar zu machen und ich glaube, wenn du dich halt hinstellst und sagst Historikerin, ist das bestimmt oft kurios für Leute, weil die dann denken, wirklich, ja, das macht noch jemand irgendwie aus der, sag ich mal, jungen Zielgruppe, wir sind jetzt aus einer ähnlichen Generation, würde ich sagen.
Dass hippe das, junge Menschen.
Ja, wir sind hippe junge Menschen aus Berlin, du bist aus Berlin, ne? Ja, ja.
Nicht gebürtig, aber ich wohne hier.
Ja, genau. Ja, zugezogen, die dann irgendwie ihr Leben leben, aber wie bist du denn überhaupt, wir werden über das Buch gleich nochmal reden, weil du gerade gesagt hattest, ne, es ist eine super Überleitung, aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich überhaupt damit so viel auseinanderzusetzen? Warst du in der Schule gut in Geschichte oder war das einfach, du sagst, Dokus schaust du nicht so oft? Wie kam das?
Also es ist interessant, dass das dein Bild ist, weil das ist zu Recht dein Bild, weil in solchen, wie ich eben schon meinte, Dokus sind halt einfach nur diese bestimmten Männer, die dann da in Kordjacke ankommen oder auch wenn es um Dinosaurier geht, dann haben die da so einen lustigen Hut auf. Aber das ist gar nicht die Realität. Es gibt ganz viele junge Frauen, die Geschichte studieren, die als HistorikerInnen arbeiten, aber die einfach nicht so sichtbar sind. Bei mir persönlich war es so, meine Mutter hat auch Geschichte studiert und ich habe schon als Kind mich total für historische Themen interessiert. Ich habe damals immer das Geolino gelesen und war immer total fasziniert von den alten Hochkulturen und wollte auch erst Archäologin tatsächlich werden, bis ich dann, ich komme aus Lüneburg gebürtig und da wurden dann mal so Gebäudemäuer ausgegraben und dabei wurden dann auch ausgestellt auf so ein Plakat, was sie schon gefunden hatten und da lagen dann wirklich 3 verrostete Münzen und da habe ich so gesagt, das kann nicht mein Job sein, dass ihr Tage und wochenlang in der
Jahre
Erde
rumzubuddeln, ja.
Dass man dann eine alte vergilbte Münze findet, das ist dann doch nicht so aufregend, wie ich es mir in meiner Vorstellung ausgemalt hatte. Aber ich hatte schon immer so ein Interesse an der Vergangenheit und habe dann, ich glaube, ich war auch ganz gut in Geschichte und hatte das auch als mein Leistungsfach im Abitur und wollte dann erst Schauspielerin werden, hatte dann ein paar Vorsprechen und gemerkt, das kann ich auch nicht. Ich kann mich nicht immer wieder für so eine Jury stellen und mich bewerten lassen und dann davon abhängig machen, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht, sondern ich möchte das irgendwie mehr selber in der Hand haben. Und habe dann Geschichte, Literatur und Philosophie studiert und nebenher journalistische Praktika gemacht. Und dieser Geschichtsschwerpunkt kam dann erstmal wieder tatsächlich über TikTok, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, dieses Bild, was wir haben von Geschichte, ist so verstaubt und alt und männlich. Das muss gar nicht so sein. Ist ja kein Naturgesetz. Wir hinterfragen das nur häufig nicht, weil es immer so omnipräsent ist. Aber auf TikTok gab es auf einmal ganz viele junge Menschen, die über Geschichte geredet haben und historische Themen sich angeschaut haben. Und da habe ich gesagt, das kann ich auch mal ausprobieren. Und mittlerweile ist TikTok so die eine historische Sparte, die ich mache und wo meine Zielgruppe auch eher jung und weiblich ist. Also das ist ja auch das Ding, ne? Wir machen Filme häufig für ältere weiße Männer und deswegen sind sie auch die primäre Zielgruppe für viele historische Medienformate. Aber junge Frauen oder insgesamt junge Menschen interessieren sich ja auch für die Vergangenheit, nur vielleicht über eine andere Herangehensweise, über andere Bilder, über eine andere Sprache. Und das finde ich ganz interessant und dafür nehme ich dann auch für meinen anderen Hauptberuf, nämlich als Journalistin und Filmemacherin, viel mit. Wie kann man denn diese jüngere Ansprache, diese jüngere auch vielleicht Gestaltungsart, in wie man grafisch und bildlich Dinge erzählt, wie kann man das denn umsetzen in Reportagen und Dokumentationen, dass man niemanden vor den Kopf stößt und bisherige Zielgruppen verliert, aber vielleicht neue hinzugewinnt und neue für Geschichte begeistern kann? Und das ist echt eine interessante Lernkurve gewesen.
Ja, weil ich habe gerade kurz einmal gedacht, vielleicht wurden wir bei der Geburt getrennt oder so. Meine Biografie ist fast ein bisschen ähnlich.
Echt?
Weil ich komme aus Sachsen-Anhalt und ich komme aus Halle-Saale und ich war auch riesen so, ich hatte diese Ägyptenbücher und über alles Mögliche. Und dann muss ich gerade dran denken, dass bei uns in Halle war doch mal diese Ausstellung, haben sie doch Arche Nebra oder sowas, diese Himmelsscheibe gefunden. Und ich war dann das auch besuchen und habe dann auch irgendwann gemerkt, ja, scheiße, so besonders ist jetzt auch nicht. Das ist halt so eine alte, verkrustete Scheibe, die da irgendwie gefunden wurde. Da haben die irgendwie so viele Menschen, so viele Jahre drauf hingearbeitet. Und da war ich dann auch raus und wollte dann ein Musical machen und hab's nicht gemacht. Also vielleicht hätten wir uns fast mal irgendwo getroffen in der Mitte. Aber ich finde das spannend, was du sagst, so ein bisschen eine neue Zielgruppe auch erschließen für historische Themen, weil du hast halt recht, diese ursprünglichen Dokus oder allgemein alles, was sich mit Geschichte befasst, ist halt wirklich sehr, so alt eingesessen und man erwartet nicht, dass junge Leute sich freiwillig damit auseinandersetzen, weil es aber auch nicht so aufbereitet wird. Und du hast gerade gesagt, du hast dann auch so zu TikTok gefunden und gesehen, dass es da auch total die Sparte gibt. Und ich verliere mich in solchen Videos nämlich auch immer. Aber wie schafft man das? Weil wenn wir jetzt drüber reden, du hast gerade eben gesagt, 90 Minuten Doku. Das ist so ein guter, eigentlich so ein guter Zeitpunkt für eine Doku. So lange schaut man sich das an. Wie schaffen wir das jetzt in wenigen Minuten in so TikToks runterzubrechen? Geht das so einfach? Oder findest du, dass voll oft auch was verloren geht damit?
Es geht immer was verloren, aber tatsächlich geht mir das auch bei längeren Filmen so, dass ich dann am Ende merke, ich muss ausdünnen und ich muss Sachen rausnehmen. Du hast einfach eine andere Erzähllänge. Also du kannst die Frage ganz anders stellen. Ne? In der Doku kann ich mir zum Beispiel, jetzt habe ich letztens einen Filmentwurf geschrieben über eine Diktatur, über die Diktatur in Albanien. Und da kannst du wirklich richtig in die Tiefe gehen. Du kannst genau von Anfang bis Ende durcherzählen, wie sind die Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind. Wie hat sich zum Beispiel das Frauenbild in Albanien verbessert und trotzdem die Menschenrechtssituation während der Diktatur verschlechtert. Also solche Themen kannst du richtig umfassend und im Detail lang erzählen. In TikTok musst du die Frage einfach viel kürzer stellen. Also du musst dir das Thema so zuspitzen, dass du es in 90 Sekunden beantworten kannst. Das ist einfach ein anderes Format. Du fragst ja auch nicht, geht in einem Bericht was verloren, was in einer schriftlichen Reportage vielleicht dann viel länger erzählt werden könnte. Das sind einfach unterschiedliche Darstellungsformen. Für mich ist ein TikTok so wie, ich beschreibe das häufig, wenn du in ein Museum gehst und da liegt ein Exponat und daneben ist eine Erklärtafel. Ein TikTok ist wie diese Erklärtafel. Das beschreibt dann einen Umstand, einen Fakt, eine Information ein bisschen genauer, aber du hast dann noch nicht die ganze Ausstellung gesehen oder das ganze historische Thema komplett verstanden. Aber es kann eben einen Impuls mitgeben, es kann ein Highlight setzen, ein bestimmtes Thema ja vielleicht auch hervorstellen. Und ich glaube, in meinem Fall mit TikTok eben auch Aufmerksamkeit generieren für historische Themen, für bestimmte Personen in der Geschichte. Das ganze Buch Beklaute Frauen basiert ja auf einer Videoreihe, die ich auf TikTok gemacht habe. Und ich konnte mit diesem Buch etwas fortführen und viel mehr ins Detail gehen. Aber ich konnte mit der Videoreihe schon mal den ersten Impuls geben. Ich konnte schon mal die erste Aufmerksamkeit generieren, ohne die es dieses Buch auch vielleicht gar nicht gegeben hätte. Und so ist es vielleicht einfach eine von vielen Darstellungsformen, mit der man hoffentlich auch bald mehr jüngere Menschen erreicht.
Das finde ich spannend, weil du sagst, so TikTok war zum Beispiel der erste Gateway, zum Beispiel jetzt, um auf dieses Buch zu kommen. Und man kann ja anhand von TikTok oder anhand der Themen, du machst ja wirklich eine ganze Bandbreite. Und du siehst ja wahrscheinlich auch an Zahlen, auch wenn Zahlen, was wir vorhin gesagt haben, nicht immer repräsentabel für alles sind, aber du siehst ja, oh, ist da Interesse dahinter. Und ich finde, ein Thema, was in den letzten Jahren vor allem nochmal sehr, sehr groß geworden ist, ist nicht nur das Thema Feminismus, da können wir nachher auch nochmal allgemein drüber reden, sondern auch die Geschichte von Frauen oder allgemein Frauen in der Geschichte, nicht nur jetzt sachgeschichtlich, sondern auch popkulturell. Wir haben jetzt 1000 Elvis-Filme gehabt, 1000 Sachen über Elvis gehabt und auf einmal gibt es jetzt einen Film über Priscilla und wir merken, oh mein Gott, die Geschichte dieser Frau ist eigentlich fast ein bisschen spannender und nicht ganz so ausgelutscht wie die Geschichte hinter diesem Mann. Und das ist ja auch so ein bisschen, worauf sich dieses Buch Beklaute Frauen ja auch so ein bisschen darauf stützt, dass es da so viele Geschichten von Frauen gibt, die noch nie erzählt worden oder fast ein bisschen verfälscht worden. Wie kamst du denn ursprünglich dazu, das zu machen? Ich weiß, du setzt dich viel mit Frauenthemen auseinander. Ich meine, du bist auch eine Frau, es ist irgendwo auch deine Lebensrealität als Frau. Aber gab es irgendwann, dass du in deiner Arbeit halt auch auf Themen gestoßen bist, wo du sagst, oh mein Gott, hier wurden Frauen literally beklaut, sei es anhand irgendwie der Geschichte oder anderen Themen?
Ja, also alleine schon bei dieser Vorstellung, wer erklärt eigentlich, ne? Das ist häufig in unserer Vorstellung männlich und deswegen werden auch immer wieder Männer hingesetzt und die Dinge erklären und die Männer dann wieder auch hervorheben als die Genies, als die anderen Experten, als die Groundbreaking Pioneers. Und da habe ich dann schon gemerkt, häufig, das hat mich geärgert. Ich konnte es aber häufig noch nicht so richtig benennen. Aber ich habe so gedacht, warum sitzt da jetzt nicht eine Frau und erklärt Dinge? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ich wollte bei TikTok auch gerne vermehrt Frauenbiografien in den Vordergrund stellen, um so ein bisschen als Korrektiv zu wirken. Und habe dann gemerkt, bei fast allen gibt es diesen beklauten Faktor, sage ich jetzt mal. Mhm. Also bei Wissenschaftlerinnen, die Bedeutendes geleistet haben, aber dafür nicht ausgezeichnet wurden, wie ihre männlichen Kollegen oder Frauen, die was geschrieben haben, aber das wurde als das Werk von einem Mann ausgegeben oder Frauen, die zu Lebzeiten bedeutendste Künstlerinnen ihrer Epoche waren und jetzt heute fast vergessen sind. Und dann habe ich gemerkt, das ist so eine Konstante und habe dann angefangen, erstmal mit der Biografie von Rosalind Franklin für diese Videoreihe Beklaute Frauen und danach kam immer mehr. Und dann fragten mich auch die Leute mal in den Kommentaren, oh mein Gott, wie viele kommen denn da noch? Wie können das so viele sein? Gibt es darüber mal ein Buch, wo die zusammengefasst sind? Und deswegen, als dann die Idee kam, ein Buch zu schreiben, habe ich auch gleich gesagt, ich will über die beklauten Frauen schreiben. Aber ich will nicht nur, hier sind 20 Biografien von Frauen, die du kennen musst. Diese Bücher haben auch eine Daseinsberechtigung, aber ich wollte lieber das System dahinter aufdröseln. Also diesen Frauen mit ihren Biografien eine Bühne bieten, aber eigentlich auch anhand dieser Biografien aufzeigen, wieso kennen wir eigentlich so wenige Frauen in der Geschichte? Warum ist das so für uns selbstverständlich davon auszugehen, dass Männer die Blaupause des Menschen sind, weiße Männer? Und alle anderen so eine Abweichung davon. Und diese Gender-Perspektive betrifft uns ja aber trotzdem alle. Wir reden ja auch jetzt, letztens kamen so Studien raus, dass Frauen irgendwie immer progressiver werden und Männer immer konservativer denken.
Stimmt, das habe ich auch gesehen, ja. Oder?
Ja. Und dass viele junge Männer verunsichert sind, ne, mit ihrem Männlichkeitsbild. Das ist wichtig, dass wir über diese Themen diskutieren, aber es zeigt auch, dass irgendwie Menschen sich an etwas festklammern, was sie für natürlich und für normal halten. Und sobald das auch nur zur Debatte gestellt wird, bricht auf einmal total viel raus. Also, dass man nicht total muskulös und groß sein muss mit tiefer Stimme und maskulin gekleidet, um ein Mann zu sein, das ist für viele schon so eine ein Wahnsinnsargument oder eine Wahnsinnsfeststellung, dass viele dadurch dann auch tendieren, dann irgendwie so, deswegen haben wir auf Social Media viele feministische Debatten, aber auch viele antifeministische Debatten, wo wieder verzweifelt versucht wird, mit so diesen ganz gängigen Klischees eine Gesellschaft zu gestalten. Und das finde ich total faszinierend.
Stimmt, wie sich das so verändert hat. Ja. Das Lustige ist, jetzt bin ich ja eigentlich der Mann, der dir gegenüber sitzt, aber ich fühle mich, wenn wir es jetzt pauschal sehen, den männlichen Themen oft nicht so zugewandt, weil ich da ja auch, man könnte jetzt in Gänsefüßchen sagen, aus der Reihe tanze, weil ich ja auch nicht unbedingt dem Klischee des klassischen Mannes entspreche. Aber es ist spannend, was du sagst, auch diese Statistik, die dann gezeigt hat, Frauen werden progressiver, Männer werden tendenziell ein bisschen konservativer. Ich stelle in meiner Arbeit oder in meinem Sein ja auch voll fest, dass oft, dass halt auch gerade Männer zum Beispiel alles, das immer so getan wird, als ob man ihnen was wegnehmen würde, so nach dem Motto. Und dadurch halt diese Art von Konservatismus oder so wieder entsteht. Aber wir reden halt voll oft so über, jetzt momentan gerade wieder, über Frauenthemen oder die letzten Jahre, über das Thema Feminismus und wie Frauen irgendwie vielleicht, ne, beklaut worden, so nach dem Motto. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass so konservatives Gedankengut auch immer lauter auf TikTok, auf Instagram, in den Medien wird und auch so ein bisschen, ich sag immer gern dazu, so wieder salonfähiger wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, die Leute gab es schon immer, aber die letzten 15 Jahre haben die Fresse gehalten. Und jetzt ist es gerade wieder so ein bisschen fast, du merkst, wenn Leute sowas posten, auch auf TikTok, haben die auch ihre Anhängerschaft. Die dann auch dahinter sagen, ja, voll gut, dass du das sagst. Ich habe gestern so ein TikTok gesehen, wo jemand meinte, das Wichtigste ist ihm, dass seine Frau bitte nur Männer liebt und sein Sohn, falls er einen hat, bitte nur Frauen liebt und so. Und dann hatte da auch Leute so, ja, richtig so und so. Was glaubst du, woran das liegt? Ist das halt wirklich, dass vor allem Männer auch das Gefühl haben, ihnen wird irgendwie was weggenommen?
Also erstmal ist das ja, was du gerade beschrieben hast, ja noch total vorsichtig formuliert. Mhm. Ich habe letztens auch ein Video gesehen von jemandem, der gesagt hat, hättest du lieber einen schwulen Bruder oder einen schwulen Sohn oder eine Third Daughter? Und dann meinte er, ich würde beide umbringen. Also so, ja, weißt du, was ich meine? Also
das gibt dann Leute, die aber auch noch sagen, ja cool, dass du das gesagt hast.
Ja, und so. Das sagt er einfach live vor der Kamera, postet das freiwillig ins Internet. Solche Sachen. Und dann kriegen die dann noch Likes und Beifall für. Also richtig crazy. Also interessanterweise ist es ja so, dass es nicht immer schon so war, dass Frauen eher links sind und Männer eher konservativ, sondern zum Beispiel in den 50er Jahren und auch schon, glaube ich, ein paar Jahre davor haben Frauen eher mehr konservativ gewählt und Männer viel linker und kommunistischer. Und ich glaube, es hat immer ein bisschen was damit zu tun, welche Fragen stelle ich mir in dem Moment, wo finde ich Antworten für die Probleme, die ich jetzt gerade habe. Und in den 50er Jahren waren das eben gesamtgesellschaftliche Umbrüche. Die Nachkriegsjahre waren für viele Menschen unsicher. Und ich glaube, dass linke Parteien für Männer da einfach mehr Antworten geboten haben. Vor allem auch Gestaltungsmöglichkeiten. Und der Gestaltungsraum des Privaten wurde Frauen dann so durch konservative Kräfte so extrem hervorgehoben. Und dann haben sie sich dort eben überhaupt erst angesprochen gefühlt. Grundsätzlich glaube ich so, dass dieses Bild, dass Männer so zu sein haben und Frauen so zu sein haben, das ist, glaube ich, ein Bild, das hat sich erst in den letzten paar hundert Jahren so richtig doll geprägt. Und ich weiß nicht, warum Männer jetzt so dazu tendieren, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, weil es könnte ja auch eigentlich bedeuten, dass sie was Neues schaffen können. Ne? Aber ich glaube, dass der Feminismus schon immer sehr klar mit antifeministischen Debatten auch konfrontiert wurde. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Das bedeutet, da wo Frauen vermehrt für sich eingestanden sind und feministische Forderungen gestellt haben, kamen schon immer vor allem Männer, nicht nur auch Frauen, aber vor allem Männer, die gesagt haben, da müssen wir jetzt aktiv dagegen kämpfen. Das bedeutet, je lauter der Feminismus ist, desto lauter ist auch immer der Antifeminismus. Und durch Social Media hat sich einfach viel in der feministischen Debatte getan, weil neue Menschen die Möglichkeit hatten, sich Gehör zu verschaffen. Auch Menschen, die vielleicht von feministischen Diskursen häufig eher ausgeschlossen waren, aufgrund ihrer sozialen Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer auch Geschlechtsidentität, die ja auch nicht immer nur als Frau funktioniert, sondern auch Männer und nicht-binäre Personen haben angefangen, sich in feministische Debatten stärker einzubinden und vielleicht auch stärker gesehen und gehört zu fühlen. Und das weckt dann offensichtlich in vielen so ein, oh, jetzt wird mir was weggenommen. Mhm. Aber das Ding mit Privilegien ist ja, wenn andere auch ein Privileg haben, dann ist es nur einfach kein Privileg mehr. Aber das heißt nicht, dass das, was du vorher schon hattest, dir dann weggenommen wird. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel vor 100 Jahren Männer das Privileg hatten, wählen zu gehen und Frauen dann auch das Privileg bekommen, wählen zu gehen, dann könnte man diskutieren, ist es ja eigentlich kein Privileg mehr, also etwas, was nur besondere Menschen haben, sondern ein Recht, das alle haben. Das heißt ja aber nicht, dass Männer dann auf einmal nicht mehr wählen durften, sondern dass sie auf einmal nicht mehr die Einzigen waren, die dieses Privileg hatten. Und das ist natürlich
ein gutes Beispiel.
Ja, das ist immer ein schwieriger Prozess, sich einzugestehen, wie viele Privilegien habe ich eigentlich, auch du und ich, wir sind beide queer, du bist zwar ein Mann und ich eine Frau, aber trotzdem sind wir weiße, ich glaube mal Menschen, die auch nicht aus einer ganz schlechten sozialen Klasse kommen und somit immer schon Diskriminierung erfahren haben, aber auch viele Privilegien bereits genossen haben und gute Startbedingungen nichtsdestotrotz hatten. Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, welche Privilegien habe ich, wo denke ich vielleicht noch zu verkürzt, ja, wo kann ich vielleicht anderen Menschen noch eine Grundlage bieten. Und ich glaube, ich kann das zumindest für mich beantworten und ich glaube, es geht dir da ähnlich, haben das beide eher auch als Chance gesehen, ne, vielleicht auch mal seine eigenen Muster zu hinterfragen, neue Perspektiven zu hören, sich ja auch selber weiterzuentwickeln, aber manche, für die ist das so in Stein gemeißelt und das ist so ein bisschen Sicherheit, vor allem auch in so einer Welt, die ja mittlerweile auch sehr unsicher wirkt und ist auch für viele Menschen, dass man sich dann an dem festhält, was man schon kennt. Und jetzt habe ich dir eine sehr lange Antwort gegeben.
Aber es war gut, du hast alles mit drin, gleich schon nächste
alles.
Frage. Aber weißt du, was gut war, weil du meintest, je lauter zum Beispiel der Feminismus wird, desto lauter wird der Antifeminismus. Ich habe zwei Fragen dazu. Erstmal zu dem, erntest du als Person viel Kritik? Hast du viel, polarisierst du? Das ist vielleicht eine gute Frage. Also wenn ich so überlege, guck mal, der Titel jetzt allein schon, Beklaute Frauen, ist ja schon ein Titel, der catcht ja schon. Der ist knapp, der ist, geht man erstmal so, oh, es ist irgendwie erstmal ein Fehlstand, der aufgedeckt wird. Und egal, was sich dahinter verbirgt, man hat ja irgendwie schon so die Attention drauf. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Leute gibt, die dann erstmal so, wie jetzt, was jetzt beklaut, beruhigt euch mal wieder. Kriegst du so solchen Hass oder so Ärger von irgendwelchen Männern, weiß ich nicht, im Netz oder so auch oft mit?
Ja, tatsächlich schon. Also ich muss erstmal dazu sagen, dass das Feedback von Frauen vor allem, weil Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, werden auch vor allem von Frauen gelesen. Das ist ein Riesenmissstand, schreibe ich auch in dem Buch drüber. Aber ich habe trotzdem von Frauen und von Männern extrem gutes Feedback für das Buch bekommen, die das Buch bereits gelesen haben oder die einfach froh sind, darüber jetzt endlich lesen zu können.
Aber das sind ja Leute, die wahrscheinlich eh schon nah oder in unserer Bubble sind, ne? Die wahrscheinlich.
Ja, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass alle in unserer Bubble sind. Ich glaube, dass ich das Buch auch so versucht habe zu schreiben, dass ich die Leute dort abholen kann, wo sie aktuell stehen. Aber es gibt immer Menschen, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn es irgendwie darum geht, bestimmte Debatten auch vielleicht einfach weiterzuentwickeln. Weil in keinem einzigen dieser Kapitel schreibe ich, so ist es gewesen und die Frauen waren immer die Opfer und alle Männer immer Täter und wir müssen die Männer vom Thron stoßen und dürfen nie wieder über sie reden und nur noch über die Frauen. Das mache ich ja gar nicht. Und trotzdem kriege ich Mails von Männern, die total erbost sind. Und also auch zu dem Titel habe ich eine Mail bekommen von einem Günther, der mir schrieb, das ist ein total vulgärer Titel und er möchte
vulgär.
Jetzt vulgär, liebe ich das Wort.
Ja, ja.
Er möchte
wissen
jetzt
die Leute noch, was das bedeutet eigentlich?
Er weiß es auf jeden Fall und er möchte jetzt ein Gegenbuch schreiben, wo er beweist, wie viele Frauen es auch gab, denen nichts geklaut wurde. Und als Beispiel nannte er Marie Curie und andere Frauen. aber ihm ist schon gar keine andere Frau mehr eingefallen. Also er hat auch nur geschrieben, Frauen wie Marie Curie und andere Frauen. Weil er nicht mal mehr als eine nennen konnte. Ja. Marie Curie erwähne ich natürlich auch in dem Buch. Ne? Weil es ist ja interessant, aus ihrer Biografie zu lernen, warum kennen wir sie denn heute und die vielen anderen Frauen eigentlich nicht. Also das ist ja eine total interessante Debatte, aber die wollen schon manche Leute nicht führen. Und bevor ich hergekommen bin, eine Stunde davor, habe ich eine 2-Sterne-Bewertung bekommen von einem Mann, der mein Buch gar nicht gelesen hat, sondern der einfach wütend darüber ist, dass ich in einem Kapitel über Bertolt Brecht schreibe und der da eine ganz lange Rezension geschrieben hat, warum ich falsch liege und dass Brecht ein Genie war und die Frauen dankbar sein dürfen, mit ihm zusammengearbeitet zu haben und dass das ein gegenseitiges Geben und Nehmen war und die Frauen hätten sich selber nie als Opfer gesehen. Und also abgesehen davon, dass ich auch nie gesagt habe, die Frauen waren Opfer, habe ich einfach versucht klarzumachen, das war eine Zusammenarbeit, von der sich beide Parteien was versprochen haben. Das ist ja auch erstmal völlig fein. Und trotzdem kennen wir heute den Namen Bertolt Brecht. Aber Ruth Berlau, Margarete Steffin, Elisabeth Hauptmann kennen die meisten Menschen nicht. Woran liegt denn das? Und diese Frauen haben sehr häufig doch darüber geschrieben, dass sie darunter leiden, nicht mehr als eigenständige Künstlerin wahrgenommen zu werden, sondern nur noch als das Anhängsel von Bertolt Brecht, die Zuarbeiterin. Und diese Rollendynamik, das heißt ja nicht, dass Bertolt Brecht ein schlechter Mann war oder ein schlechter Mensch, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne. Aber es zeigt doch, dass bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen bestanden haben und auch teilweise immer noch bestehen, dass wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, der Mann dann als das Genie wahrgenommen wird und die Frauen so als, ja, seid mal dankbar, Frauen, dass ihr mit diesem tollen Mann zusammenarbeiten dürft.
Aber ärgert dich das? Weil du, guck mal, also jetzt, ich verstehe total, was du sagst, aber du merkst ja, es macht ja trotzdem was, wenn du so eine Bewertung zum Beispiel bekommst. By the way, ich finde das super, dass im Podcast-Game ist das jetzt so, habe ich auf Spotify gesehen. Früher konnte man einfach so Podcasts bewerten, dann gab es halt Leute, die einfach erstmal aus Prinzip schlecht bewertet haben. Gerade wenn so unser Titel, Sputnik Pride, weißt du ja auch so ein bisschen, was Programm ist, direkt erstmal einen Stern, nur so aus Prinzip. Aber du musst jetzt, glaube ich, mindestens 3-4 Folgen mal angeklickt haben und so ein bisschen gehört haben, um bewerten zu können. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das sollte bei Buchrezensionen irgendwie eigentlich auch eingeführt werden. Aber diskutierst du oft mit Leuten oder lässt dich das meiste kalt? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es macht ja schon was mit einem. Wenn man,
ja, total.
Vor allem, wenn die andere Partei, ist ja ein Unterschied, wenn jemand schreibt, keine Ahnung, ich zitiere jetzt, oder blöde Emanze oder was weiß ich, sowas hast du bestimmt auch schon mal bekommen. Oder, ja. Das ist ja was, da
diskutierst du ja nicht mit.
Genau.
Löscht, ja.
Aber wenn jemand ja wirklich dir, was du sagst, so eine Rezension und dann richtig dick runterschreibt, sich die Zeit nimmt, eine Mail irgendwie zu machen und man halt merkt, boah, ich kann das alles entkräftigen. Hast du dann das Bedürfnis, da in die Kritik zu gehen oder in den Diskurs zu gehen?
Also bei der Bewertung, das hat mich richtig geärgert, weil ich so gedacht habe, die ist jetzt öffentlich einsehbar und jede Person, die jetzt auf diese Website klickt, wo die Rezension steht, wird die lesen. Und ich kann da aber nicht darunter kommentieren, das stimmt aus diesem und jenem Punkt nicht. Weil die Rezension liest du ja im Zweifelsfall, bevor du mein Buch liest. Das bedeutet, es schreckt vielleicht Leute ab, zum Buch zu greifen, obwohl sie ja im Buch alle Antworten finden könnten. Und es ärgert mich schon und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen kann. Bei Amazon zum Beispiel ist es zum Glück so, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für Amazon, dass die da auch mittlerweile auch so Richtlinien haben, dass da nicht jeder Hinz und Kunz einfach hingehen kann und irgendeine Bewertung schreiben kann. Und es gibt ja auch sowas wie verifizierte Käufer, aber auf vielen Webseiten kann da einfach jeder hingehen und sagen, aber das wusste ich vorher auch schon, dass das kommt. Und trotzdem ärgert das mich. Ich versuche dem nicht viel zu viel Raum zu geben, weil der Großteil der Bewertung ist ja total positiv. Und wie gesagt, auch von Männern, die das Buch gelesen haben, auch von Männern, die sich auskennen. Aber es gibt halt doch immer wieder, und es ist auch so ausgelutscht, aber es sind häufig einfach diese weißen alten Männer, die offensichtlich da sitzen und mir ellenlange Mails schreiben. Also wirklich, was die sich für eine Zeit nehmen teilweise, um mir zu schreiben, da denke ich mir so, warum fühlst du dich nicht produktiver? Dann schreib doch dein Gegenbuch und guck, wie es angenommen wird, anstatt deine und meine Zeit zu verschwenden mit so einer 1000-Seiten-Mail.
Ja, das könnte fast ein zweites Buch sein, wo du einfach nur reagierst auf Hass.
Ich habe echt überlegt, das zweite Buch wird, Männer reagieren auf die beklauten Frauen. Und aber ich glaube, nee, den will ich auch gar nicht so viel Raum geben. Aber es ist da und es ärgert mich. Und es ärgert mich vor allem dann, wenn man nicht so merkt, okay, die nehme ich auch gar nicht richtig ernst. Weißt du, die sind so in ihren Perspektiven schon drin, dass sie auch gar keine Lust haben, da mal über was Neues zu diskutieren. Und ich meine, es gibt wirklich FeministInnen, die schreiben deutlich radikaler als ich. Ne? Also ich habe schon versucht mit dem Buch.
I know a few of them.
Ja. Und ich habe schon versucht, Leute, wie gesagt, auch sprachlich und inhaltlich dort abzuholen, wo sie gerade sind und auch ausgewogen und nuanciert zu berichten, so wie es halt wirklich ist und nur das als Tatsache zu unterstreichen, wo ich weiß, das ist eine Tatsache und ansonsten eher eine Diskussionsgrundlage bieten zu wollen. Wie diskutieren wir denn über so einen Fall? Was machen wir denn? Sagen wir jetzt wirklich, ja okay, Brecht war ein Genie und die anderen Frauen, die können glücklich sein, dass sie mit überhaupt mal in seinem Dunstkreis sein durften, oder wollen wir mal darüber diskutieren? Wie können wir diese Frauen sichtbar machen? Ja, also wie können wir überhaupt bestimmen, was sie geleistet haben und was nicht? Wie reden wir darüber? Weil aktuell ist das so eine Literaturdiskussion, die kaum jemand mitbekommt. Und dann finde ich das immer schade. Also auch deswegen versuche ich immer bei meiner ganzen Arbeit eine Sprache zu wählen, wo niemand irgendwie weggelassen wird oder wo Menschen irgendwie das Gefühl haben, das verstehe ich nicht, dem kann ich nicht folgen, weil das hatte ich auch schon im Studium so häufig, dass mich das so genervt hat, wenn ich so einen Text da hatte und der war so kompliziert geschrieben, dass du ihn gar nicht verstanden hast.
Geschichtsunterricht, 12. Klasse, da hatte ich immer das Gefühl, dass Leute sich nur hingesetzt haben und so viele Superlative und Begriffe, die man googelt, damals hat, also als wir, also wahrscheinlich beide, als wir irgendwie Abi gemacht haben zu der Zeit, das war ja noch die Phase, wo man nicht unbedingt jeden Tag mit einem Smartphone was überall WLAN hat oder Netz hat, irgendwie rumgoogeln konnte, wo du wirklich dann dachtest, so, das macht doch einen Satz, der ganz einfach eigentlich war, so schwer gemacht. Das ist voll, ja wirklich in vielen voll. Irgendwie so alten historischen Texten oder so.
Ja, und nicht nur in historischen Texten, sondern insgesamt in so den akademischen Kreisen, ja. Und das ist so eine Art und Weise, wie man Menschen von der Diskussion ausschließen kann. Und ist natürlich eine sehr convenient, also auf sehr gute Art und Weise, das und sehr simpel, das eigentlich zu machen, indem du Menschen schon alleine sprachlich ausgrenzt. Aber dann denke ich mir so, warum machen wir das dann? Also warum diskutieren wir über gesellschaftliche, politische Probleme? Warum führen wir wissenschaftliche Untersuchungen durch, wenn dann die Ergebnisse und was dann daraus gemacht wird, nur in so einer ganz kleinen Dunstblase an elitären AkademikerInnen überhaupt besprochen wird, obwohl das ja für uns alle relevant sein könnte. Und dann würde ich mir wünschen, dass bestimmte akademische Debatten weniger akademisch geführt würden, weil das ist ja auch möglich. Und dann sind dann vielleicht auch die Meinungen also größer und heterogener, aber ja, dadurch gewinnt auch mehr.
Aber genau deswegen bin ich auch teilweise so Social Media dankbar. Ja. Weil es da schon viele, auch so wie dein Content oder so, dass schon viele Leute versuchen, also man fängt gar nicht mehr an, die Originalquelle sich anzugucken, sondern man hat dann Leute oder man hat Medien, die inzwischen anfangen, halt es so ein bisschen einfacher runterzubrechen.
Und das und das ist so Fluch daran. Und Segen, ne? Weil ich nehme schon wahr, dass es auf Social Media ganz viele Menschen gibt, die Teil der Debatte werden, der sie sich vorher vielleicht einfach nicht als Teil empfunden haben oder auch gar keinen Zugang hatten. Das finde ich total wertvoll, dass so viele junge Menschen diskutieren und zeigen, wie viel sie eigentlich auf dem Kasten haben, argumentativ, wie viel sie wissen und dass es Zeit wird, dass wir junge Menschen ernst nehmen, dass wir queere Menschen als Teil der Gesellschaft betrachten, dass wir nicht nur weißen Menschen zuhören, sondern auch People of Color und dass wir da einfach diverser insgesamt werden. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, haben wir auch schon gesagt, es gibt dann auch einfach Leute, die behaupten irgendwas im Internet und gerade weil die meisten Menschen nicht mehr sich die Mühe machen, dann die Originalquelle rauszusuchen, kannst du natürlich auch mal erstmal alles behaupten. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat ist, aber es ist irgendwie so nach dem Motto, glaube keiner Statistik, die du selber gefälscht hast, weil man Statistiken und Forschungsergebnisse auch immer so ein bisschen so auslegen kann, wie man möchte. Und gerade deswegen versuche ich ja auch immer nur hier zu berichten und zu zeigen, hey, darüber könnte man mal diskutieren. Hier sind auch noch Fakten und Informationen, die das Bild vielleicht einfach kompletter werden lassen, ohne zu sagen, alles, was ich mache und sage und Frauen sind nur die einzige Wahrheit, sondern sie sind auch Teil der Wahrheit und auch Teil der Geschichte und der Realität. Und deswegen wird es Zeit, dass wir sie auch besprechen und ihnen auch Raum geben.
Gibt's eine Biografie? Also ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn ihr das Buch lesen wollt, müsst ihr es euch holen. Wir nehmen den Inhalt jetzt nicht vorweg. Aber gibt's eine Biografie, die es dir besonders angetan hat? Du hast gesagt, mit wem hast du angefangen in deiner Recherche?
Mit Rosalind Franklin. Und das ist auch so eine Biografie, die mir nahe geht. Und vor 2 Wochen war ich auf einer Podiumsdiskussion. Einmal kurz im Hintergrund. Rosalind Franklin hat als allererste es geschafft, eine Röntgenaufnahme zu machen von einer DNA-Struktur. Und DNA, wissen wir heute, so eine Spirale, wie so eine doppelte Leiter in sich gedreht. Haben wir alle im Biobuch gesehen, aber lange Zeit wusste man nicht, wie ist eine DNA eigentlich aufgebaut, und sie konnte das als allererste entschlüsseln. Aber sie hat halt zu einer Zeit gelebt und geforscht, wo vor allem auch viele Männer in Forschungsteams nach dieser Entdeckung ja fast schon gebuhlt haben, weil es auch so ein bisschen klar war, okay, wer das als erstes entschlüsselt, der bekommt den Nobelpreis. Und das sollte normal, nach Meinung dieser Wissenschaftler, ein Mann werden und keine Frau. Und so wurden ihre Forschungsergebnisse unter der Hand und hinterm Rücken weitergegeben, und sie haben dann sich in ihr Büro geschlichen und dort ihre Fotos kopiert und ihre Untersuchungen einfach abgeschrieben und als ihre ausgegeben. Und es gab dann drei Männer, einmal ein Kollege an ihrem Institut und dann ein quasi ja konkurrierendes Forschungsteam, die dann den Nobelpreis bekommen haben anstatt ihrer. So, und das ist eben so ein recht populärer Fall. Darüber wird auch mittlerweile viel diskutiert. Das weiß man übrigens alles nur, weil der eine, nämlich Dr. Watson, der den Nobelpreis bekommen hat von einem anderen Forschungsteam, der hat darüber ein Buch geschrieben, ne? So ein biografisches Buch über die Entdeckung, und schreibt da, wie toll er und sein Kollege Francis Crick das alles rausgefunden haben, indem sie beklaut haben, und haben das so wie so eine Art Kavaliersdelikt, so ganz genüsslich und wie doof und unsympathisch und auch hässlich und unweiblich. Wo kam das denn vor?
Kam das in einem Film? Oder? Weil ich weiß davon auch, aber woher weiß ich dadurch? Wurde das irgendwo?
Naja, weil er hat dieses Buch geschrieben, Die Doppelhelix heißt das, und da hat er über diesen Diebstahl offen gesprochen. Und gerade deswegen, also in den ersten Jahren übrigens, wurde das noch überhaupt nicht kritisch gesehen. Da hat man einfach gesagt, oh, naja, ziemlich klug von ihm. Aber jetzt so in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es ganz viele Zeitungs-, also Artikel darüber, auch literarische Verarbeitungen und andere Formen, wo das ziemlich klar ist, okay, was hier passiert, das war nicht okay. Und trotzdem, ich war vor 2 Wochen auf einer Podiumsdiskussion eingeladen, und da habe ich dann auch den Fall Rosalind Franklin einmal kurz am Rande erwähnt, und anschließend meldete sich auch wieder ein älterer weißerer Herr und meinte zu mir, ja, also Frau Schöler, ich muss ja auch nochmal sagen, das mit Rosalind Franklin, das ist jetzt schon so lange her, und die beiden haben sich ja auch längst entschuldigt, was sie nie getan haben, und das Buch ist ja auch total humorvoll geschrieben. Es ist einfach wirklich eins der sexistischen Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und habe ich so gemerkt, okay, die Wahrnehmung kann so unterschiedlich sein.
Aber das auch aufgrund von Privilegien wahrscheinlich auch.
Ja, also er hat das Buch gelesen, Die Doppelhelix, und er fand das einen richtigen Schenkelklopfer. Wieder über diese Frau, deren Name kein einziges Mal richtig genannt wurde, sondern sie hat da so einen hämischen Vornamen, also so ein Rosie haben sie immer genannt, so verniedlichend, herablassend, und sie dann wirklich passagenweise wie so eine alte Jungfer beschrieben, die mal was mit ihren Haaren machen sollte, und wie so richtig genüsslich, wie sie provoziert haben, dass sie wütend geworden ist, und dann noch Jahrzehnte später gesagt haben, boah, die war so ein Loser und die hat das selber schuld, dass sie ihr beklaut wurde, weil sie so unsympathisch war. Also wirklich, und dann denke ich mir so, wie kann man das so anders wahrnehmen? Mhm. Eher aus so einer Position der Privilegien kann man das offensichtlich.
Was ich noch spannend finde, irgendwie so, wenn du jetzt sagst, so als Historikerin, du nimmst ja voll viel, und ich glaube auch in diesem Buch, du nimmst ja voll viel aus der Vergangenheit, um auch so ein bisschen Aufschlüsse, wie wir das heute sehen sollten oder wie es heute ist, zu nehmen. Und es gibt ja auch manchmal so ein bisschen auch eine Zukunftsperspektive aufgrund der Vergangenheit. Ich habe mich gefragt, du hast jetzt dieses Buch geschrieben, wir sind in einer Zeit, wo wir viel über Frauenthemen reden. Ich finde teilweise, der Begriff Feminismus wird manchmal sogar ein bisschen verwässert, weil heute ist alles und jeder Feminist, nur weil er halt sagt, also so, was ist heute feministisch? Alles ist irgendwie feministisch. So, es ist halt sehr verwässert gewesen, und manche Leute sagen, ja, vielleicht ist es auch momentan einfach ein Trend. Es funktioniert in der Werbung teilweise. Es geht so. Glaubst du, es könnte sein, dass jemand in 100 Jahren nochmal ein ähnliches Buch schreibt? Oder glaubst du, dass sich das hoffentlich in den nächsten Jahren oder mit zum Beispiel deiner Arbeit jetzt gerade, dass sich das ändert? Oder glaubst du, dass trotzdem noch so viel zu tun ist, dass wahrscheinlich so ein Buch wie deins in 100 Jahren aufgrund unserer jetzigen Zeit nochmal genannt werden könnte?
Ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, es hat sich ganz viel in den letzten Jahren getan, zum Positiven. Ich glaube aber auch, dass es auch vieles gibt, was wieder schlechter wird. Also zum Beispiel das Abtreibungsrecht, darüber kämpfen, also körperliche Selbstbestimmung. Das ist ein Thema, da kämpfen wir seit Jahrzehnten für. Und in Deutschland sind wir damit in den letzten Jahren kaum weitergekommen. Es gibt sogar kaum noch ÄrztInnen, die überhaupt Abtreibungen machen. Ne? Also für Frauen, da, wenn du zu einer Abtreibungsklinik gehst, da sind da immer Leute davor, die die Frauen bedrohen, die da total reaktionär auch argumentieren. In Frankreich Frankreich wurde das jetzt in die Verfassung aufgenommen, das Recht auf Abtreibung. In den USA wurde das Abtreibungsrecht wieder gekippt. Mhm. Und das zeigt ganz interessant, dass erstmal erkämpfte Rechte nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass es auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, wir führen ja noch die gleichen Diskussionen um Teilhabe. Ne? Wie bewerten wir Care-Arbeit? So, ich sehe auch auf TikTok diesen Trad-Wife-Trend oder Stay-at-Home-Girlfriends, wo Mädels so tun, dass es ein totales Privileg ist und es ist ein Geschenk von Männern, dass sie zu Hause bleiben dürfen und nicht arbeiten müssen. Und warum haben Frauen überhaupt jemals dafür gekämpft, dass sie arbeiten dürfen? Und tun damit so, als wäre die Care-Arbeit, die sie machen, ein Privileg und nicht unbezahlte und ungesicherte Arbeit, wo sie dein ganzes Leben lang abhängig sind von einem Mann. Und wenn sie sich dafür entscheiden, das zu machen, dann können sie das. Aber sie müssen sich einfach im Klaren sein, was das für sie bedeutet. Nämlich, dass sie immer in Abhängigkeit von ihrem Mann bleiben. Oder auch zum Beispiel Lohnunterschiede bei Männern und Frauen. Die existieren nach wie vor. Oder dass Literatur wie von Frauen, das sagte ich vorhin schon, wenn eine Autorin auf dem Titel steht, dann wird das von 80% von Frauen gelesen. Und wenn ein männlicher Autor auf dem Cover steht, dann ist die Leserinnenschaft so relativ 50-50 ausgeglichen. In der Schule sprechen wir nur über die Literatur von weißen Männern und kaum über weibliche Autorinnen oder geschweige denn mal Literatur außerhalb von Europas. In den Museen hängen 5-10% Bilder von Frauen und 95% Bilder von Männern, obwohl es bedeutende Künstlerinnen gab, die einfach vergessen wurden. Also es ist immer noch so viel zu tun und die Unterschiede in dem Zugang sind immer noch existent. Ich glaube nur, dass die Biografien noch diverser werden. Mhm. Ich habe in dem Buch versucht, möglichst viele unterschiedliche Biografien heranzuziehen, aber es hat sich schon gezeigt, dass die meisten Frauen, die überhaupt erst beklaut werden konnten, waren weiße Akademikerinnen. Und die als Kinder von gutbürgerlichen Familien viele Privilegien und Chancen schon bekommen haben. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch viel verändern, zum Positiven. Aber ich glaube, die Debatten bleiben trotzdem noch. Wie viele beklaute Frauen gibt es heute, die wir nicht sehen, die wir nicht wertschätzen wollen? Wie viele von denen sind vielleicht auch mit einer Migrationsgeschichte hier oder mit einer Fluchtgeschichte? Ja, also das sind ja all diese Themen und auch nicht-binäre Personen, ja, da werden sich vielleicht die Begrifflichkeiten auch nochmal erweitern, mhm. aber es werden immer noch Menschen nicht als Teil der Gesellschaft gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht gleichgestellt und deswegen glaube ich, dass es dieses Buch, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich glaube, dass es das in 100 Jahren auch noch geben wird.
Was glaubst du, was können wir tun? Das ist immer so eine einfache Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft? Du hast eben gesagt, du hast viele KollegInnen, die dann ein bisschen vielleicht auch noch radikaler an die Sache rangehen. Ich merke ja auch voll oft, dass ich innerhalb des Feminismus, du hast es ganz leicht schon angesprochen, ja auch ein bisschen so unterschiedliche Gruppen bilden. Wir reden so ein bisschen in Anführungszeichen jetzt leicht gemacht so von ein bisschen veralteten Feminismus vor 20 Jahren, so unter Alice Schwarzer oder sowas. Und dann gibt es ja heute, wird es ja viel intersektioneller irgendwie. Bist du manchmal der Meinung, ich habe das Gefühl, dein Ansatz bei eigentlich allen Themen ist schon, Leute an die Hand zu nehmen. Auch Leute, die damit nicht so viele Konfrontationspunkte haben oder Leute, die sich nicht viel damit auseinandersetzen. Aber glaubst du, es muss manchmal radikaler werden oder ist das...
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Also ich glaube, wenn man sich mit intersektionalem Feminismus auskennt, wird man merken, dass dieses Buch eigentlich ein Pamphlet ist für den intersektionalen Feminismus und historische Argumente versucht, noch weiter zu dieser Debatte hinzuzufügen. Ich glaube, ich bin privat auch noch manchmal radikaler, als es in dem Buch vielleicht jetzt rüberkommt. Aber ich bin halt auch in meiner intersektionalen Reise vielleicht schon weiter als manch andere. Und das ist auch okay. Wir sind alle irgendwo, wo wir gestartet sind und wo wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, was wir alle tun können, ist uns selber zu fragen, wo stehe ich eigentlich gerade? Welche Privilegien habe ich? Welche möchte ich, dass sie keine Privilegien mehr sind? Wo habe ich vielleicht selber noch Bildungslücken, gar nicht vielleicht immer bewusst oder weil ich so ignorant bin oder so gemein, sondern weil ich einfach mich damit noch nicht so viel beschäftigt habe und mich zukünftig mehr damit beschäftigen möchte. Das ist das eine. Ich glaube schon, dass es nicht immer nur ausreicht, sich selber als Startpunkt zu nehmen und immer nur selber zu hinterfragen. Das ist ein Teil des Ganzen, aber wir müssen auch sowas, was wir jetzt machen, darüber mal reden, ja, gesellschaftlich diskutieren. Ich hoffe, dass sich dadurch was ändert, durch das Buch auch, dass zum Beispiel in letzter Zeit gibt es ganz viele Museen, sehen, die selbstkritisch versuchen, mehr versuchen, Frauen in den Fokus zu stellen. Die nicht nur auch mal jetzt hier ja, Sonderausstellung Frauen in der Antike, sondern dass die wirklich aktiv versuchen, Frauen als Teil ihrer Dauerausstellung zu machen und neue Biografien auch selber zu recherchieren und Kunst von Frauen dazu zu kaufen, um dem bisherigen Missverhältnis etwas entgegenzusetzen. Also es fängt an ganz vielen Stellen an, sich was zu drehen. Ich glaube, wir müssen uns auch klar machen, ich glaube, viele Menschen sind so bequem geworden. Ne? Mhm. Und dieses, wir haben doch jetzt schon so viel. Und alles, was Frauen machen, ist feministisch. Es gibt ja auch diese Debatten darüber, ja, ist das feministisch, wenn ich mich unter das Messer lege? Ja.
Das ist so, ich habe letztens, das wollte ich dich noch fragen, wir haben jetzt schon so viel irgendwie das angesprochen, aber da interessiert mich auch mal so deine Meinung. Ich habe letztens, ich glaube, das war G-Spot-Podcast von Stefanie Giesinger und Sophie Passmann. Und da ging es halt auch, fand ich Sophie Passmanns Ansatz auch ganz spannend, wo es dann geht, ja, wo setzen wir denn die Linie? Weil viele sagen, ja, alles, was aus deinem eigenen Willen entscheidet, ist feministisch. Und dann ist wieder der Gegenpunkt, ja, aber machst du es nicht für den Male Gaze? Also für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist im Prinzip, das wäre sehr viel da draußen. Oder du hast auch schon gesagt, auch Filme, bla, 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 ist ja immer für den Blick des Mannes da drauf gemacht und ist vielleicht auch das Schönheitsideal der Frau heutzutage viel immer noch aus dem, was sich der Mann wünscht. Hast du da so einen Punkt, wo du sagst, nee, bis hierhin und nicht weiter? Oder bist du da...
Ja, mich nervt so ein bisschen manchmal dieser Ansatz, dass so getan wird, sobald etwas nicht feministisch ist, ist es antifeministisch. Du kannst dich ja unters Messer legen und das machen und dir aber bewusst sein darüber, das mache ich jetzt nicht, weil ich in einem neutralen Vakuum lebe, wo ich mich komplett selber entscheiden kann, sondern weil ich in einer Gesellschaft lebe, die bestimmte Schönheitsideale hat. Die haben wir alle. Ich rasiere mir auch die Beine. Ob das jetzt feministisch ist, ich glaube eher nicht. Es ist auch nicht antifeministisch. Aber Feminismus ist ja eine Philosophie. Das ist ja eine radikale Ideologie im Grunde genommen, die die komplette Gleichsetzung aller Gleichberechtigung aller Menschen haben möchte. Und wie hilft da eine OP? Das ist für mich vielleicht, dass ich besser durchs Leben komme. Und das finde ich auch total legitim. Wenn sich jemand schminkt, das mache ich auch, wenn sich jemand unters Messer legen möchte, macht es, aber versucht das nicht als feministische Emanzipation zu verkaufen, weil das ist es nicht. Das ist es wirklich nicht.
Das meinte ich vorhin mit Verwässern. Ja, weißt du? So, also, ja. Ich kann für Feminismus jetzt als Nicht-Frau kann ich da auch nicht wirklich sprechen, aber ich merke es ja, mit queeren Themen verhält sich das auch manchmal ähnlich. Heute ist alles immer gleich so, weiß ich nicht, ich merke auch super oft so, wir sagen jetzt Feminismus zum Beispiel aus der einen Seite, aber ich merke halt auch, dass ich voll oft auf so Panel-Talks oder so Gesprächen ähnliche Konversationen habe mit Leuten, die dann auch wieder sagen, ja, also ich bin Künstlerin und ich bin halt nicht an dem Punkt, weil ich diskriminiert werde aufgrund meiner Queerness. Und ich bin dann immer so, das gibt's, das stimmt auch, das ist nach wie vor noch Ding, aber manchmal musste man sich vielleicht auch die Gedanken machen, ist vielleicht deine Kunst einfach nicht so massengeil wie andere, weißt du? Also das ist dann manchmal, manche Gespräche sich auch verwässern, weißt
ja,
du?
Ja, ich weiß
dann
genau, was du meinst.
So oft, also du wirst wahrscheinlich auch schon auf ähnlichen Panels gesessen haben, wo dir Leute erzählt haben, ja, also ich möchte jetzt endlich mal die Bühne, die mir zusteht, die ganz große. Und dann bist du so, ja, aber Schatz, ich habe deine Musik gehört oder ich habe, weiß ich nicht, es war jetzt nicht so geil. So, weißt du? Das ist so, wir müssen es ja an irgendwas auch manchmal noch wert machen. Und das ist bei Feminismus ja auch, wenn wir anfangen, zu allem zu sagen, das ist jetzt feministisch oder so, dann ist ja alles und nichts irgendwie
total,
noch was, oder?
Total. Also. Ich glaube, wir neigen halt jetzt gerade, wir sind an so einem Punkt im Kapitalismus angekommen, wo es immer ums Individuum geht und alles ist individuell. Aber Feminismus ist ja nicht nur ich, sondern ja eigentlich alle. Und das ist grundsätzlich ein gesellschaftliches Umdenken gibt, wo Menschen die gleichen Startbedingungen haben. Und ob sie dann das gleiche Ziel erreichen, das ist damit nicht gesagt. Ich glaube, das ist... Gut ist, dass Menschen sich mit solchen Debatten beschäftigen, aber ich glaube schon, dass wir manchmal schon dazu neigen, zu sehr bei uns selber zu sein und sich auch so selber rechtfertigen zu wollen mit Feminismus. Oder das ist halt auch so leicht, ne? Dann kannst du das immer nehmen und sagen, ja, das liegt daran oder das liegt daran, weil ich bin häufig tatsächlich eher auf Panels, wo so ein bisschen der Feminismus so wegdiskutiert wird, so nach dem Motto, nee, also ich bin zwar eine Frau und ich arbeite, bin auch die einzige Frau im Vorstand, aber mich haben Männer immer nur gefördert. Und dann denke ich mir so, dich haben sie gefördert, alle anderen Frauen haben sie nicht gefördert, sonst wärst du nicht die einzige Frau im Vorstand und du konntest auch nur von Männern gefördert werden, weil es keine Frauen im Vorstand vor dir gab. Also das ist ja eigentlich ein total logischer Gedanke, aber ich glaube gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade so Feministinnen, die nochmal so eine Generation älter sind, die neigen so dazu, so bequem zu sein und auch in so eine Art Bittstellung zu gehen vom Mann. Also so den Applaus zu schenken für absolut jede minimale Tat, die sie getan haben, für jedes bisschen, wo sie mal so kritisch sich auch mal selber hinterfragt haben, sofort zu applaudieren und zu sagen, boah, mein Freund hat mir letztens gesagt, er hat gemerkt, er hat noch nie ein Buch von einer Frau gekauft, dann ist er extra in den Bücherladen gegangen, hat sich eine Autorin rausgesucht. Da denke ich mir so, das ist schön, dass er das gemacht hat, aber das ist ja jetzt kein...
Das ist nichts, was Applaus unbedingt sagen. Ja.
Also das ist doch wirklich the bare minimum. Also der hat zum ersten Mal in seinem Leben reflektiert, und dass er reflektiert hat, ist natürlich toll, aber das verdient doch keinen Applaus, sondern das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man merkt, oh, ich lese immer nur weiße Männer. Ich habe auch immer gemerkt, ich lese vor allem weiße Menschen, also habe ich versucht, vermehrt im Buchladen darauf zu achten, dass ich mal auch außerhalb von Europa AutorInnen mir einkaufe, aber dafür gehe ich doch jetzt nicht ins Internet und sage, Leute, schreibt mir Liebesbriefe, sondern das ist mein minimaler Einsatz, den ich für eine gleichberechtigte Gesellschaft gegeben habe.
Aber ich glaube, da haben wir viele Debatten, wo das am Ende so ist. Ich sehe auch viel so, kennst du so Instagram-Headlines? Wir haben früher mal unter meinen Freundinnen und ich immer gesagt, das Schlimmste, was man schreiben kann, was du bei ganz vielen findest, ist Travel Lifestyle Fashion. Das habe ich immer, früher gesehen. Das fand ich dann auch immer so, wo man sich so innerlich, da weißt du, wie der Content aussieht. Yeah. Und heute ist es sehr viel, dass ich sehe, also jetzt bei queeren Leuten sehe ich die Regenbogenflagge, super, also ne, the Proudness ist ja super, aber dann auch so Feminist. Und es ist halt wirklich so ähnlich wie Travel Lifestyle Fashion geworden, dass es halt ein Begriff ist, den man dann doch irgendwo draufklatscht oder eben nicht draufklatscht. Ja. Und ich glaube, das verwässert die Gespräche. Ich glaube, wir können wahrscheinlich noch Stunden darüber debattieren oder reden heute. Wir müssen hier den Cut machen, mein Schatz.
Ich komme einfach nächste Woche wieder.
Du kommst nächste Woche wieder, dann schon
dann
mit dem zweiten.
Dann machen wir genau da weiter,
da arbeiten wir am zweiten Buch. Würde ich dann sagen.
Genau, es wird eine Gemeinschaftsproduktion.
Ja, du.
Wir machen das Gegenteil von Brecht, am Ende steht nur mein Name drauf. Dir danke ich dann im Vorwort.
Das ist okay, oder ich darf meinen Körper hergeben. Ich bin das Sexy,
so.
Die Silhouette auf dem Buch,
du
weißt du, dass das Auge nochmal mitkauft, so nach dem Motto. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald nochmal sehen.
Sehr gerne, ich fand es richtig nett, das Gespräch mit dir. Danke dann für die Einladung.
Bye.
Ciao.
Hier kommt jetzt der weltberühmte Werbeblock, und der stinkt auch nicht. Deswegen habe ich nämlich noch so einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Checkt mal den neuen Podcast Familiengeheimnisse aus. Jede Familie hütet ein Geheimnis, eine Geschichte, die niemand erfahren soll. In jeder Folge gibt es hier nämlich ein ausführliches Gespräch zwischen der Journalistin Tembi Wolf und der Person, die ihr Familiengeheimnis teilt. Das ist zum Beispiel Roman, der als Schauspieler und Drag-Künstler mit seinem Mann in Berlin lebt. Seinen Vater hat er nie gesehen, bis er ihn schließlich findet und erfahren muss, dass er Romans Queerness niemals akzeptieren wird. Es sind einfach ganz intime Gespräche, die zeigen, wie krass uns Erlebnisse in Familien fürs ganze Leben prägen. Hört einfach mal rein.
Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen. Host Robin Solf. Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.